Hallo und herzlich willkommen zum Wochenlieder-Podcast, bei dem wir in jeder Folge eins der evangelischen Wochenlieder besprechen, passend zum Kirchenjahr. Heute nehmen wir in der Küche von Martina Hergt auf. Martina Hergt ist hier eine der Gesprächsteilnehmerinnen. Und Martina, wo arbeitest du?
In der Arbeitsstelle Kirchenmusik in der Sächsischen Landeskirche.
Und ich arbeite in der Ehrenamtsakademie, auch in Sachsen, und zwar in Meißen. Ich bin Pfarrerin und Theologin. Das Lied, das wir uns heute vorgenommen haben, heißt Lobe den Herrn, meine Seele. Nicht zu verwechseln mit Lobe den Herrn, oh meine Seele.
Ja, genau. Das ist nämlich EG 303.
Aber wir reden heute über das Lied in EEG 14, also im Ergänzungsheft zum evangelischen Gesangbuch Nummer 14. Oder wer das singt von Hoffnung zu Hause im Schrank hat, da ist es die Nummer 77. Der Texter und Komponist des Liedes ist Norbert Kissel und es ist eins der Wochenlieder für den 14. Sonntag nach Trinitatis.
Lobe den Herrn, meine Seele, und seinen heiligen Namen, was er dir Gutes getan hat, Seele, vergiss es nicht, Amen.
Assoziation, so fangen wir immer an.
Mir ist das Lied mal eindrücklich begegnet bei der Beerdigung eines Pfarrers in einer vollen Dorfkirche und der Pfarrer wusste, dass er sterben muss, der war sehr schwer krank und hat den Beerdigungsgottesdienst schon vorgeplant und hat sich das Lied dafür ausgesucht. Das war recht beeindruckend, ja, dieser Kontrast zwischen dem Tod, dem traurigen Anlass und dann dieses...
Dem fröhlichen Lied, ja, beschwingten.
Aber es warf auch natürlich ein Licht auf das Leben des Verstorbenen. Also der wollte eben damit zum Ausdruck bringen, dass er auch ein schönes Leben hatte, dankbar war. Das war schon toll. Ja, das Lied ist ja sehr melodisch, schön, reich, finde ich, jubelnd, kurzweilig. Ich singe es gern.
Bewegt.
Ne? Ja.
Ja, also es ist sehr, sehr beliebt, glaube ich. Und das liegt nicht nur an der bewegten, beschwingten, fröhlichen Melodie, sondern ich glaube auch an der Form des Liedes. Denn die lädt zum sehr variablen Gebrauch ein in unterschiedlichsten Kontexten. Ich kann das Lied einstimmig singen, einfach als Strophenlied, Refrain, Strophe. Ich kann den Refrain im Kanon singen. Ich kann das mehrstimmig im Kanon, also in dem EGE-Heft, in dem Ergänzungsheft ist es ja vierstimmig ausgesetzt. Ich kenne das auch, das Lied erklingt, die Strophen laufen instrumental weiter, darüber wird der Psalm gelesen, also im Originalton, und nur der Refrain wird mitgesungen. Alles möglich, das ist diese Variabilität, die lädt ein, es wirklich runterzubrechen auf das, wo brauche ich es gerade an welcher Stelle.
Thank you.
Norbert Kissel ist der Komponist und Texter dieses Liedes. Norbert Kissel ist Jahrgang 1960. Er ist ein Lehrer. Er war fast 30 Jahre lang Schulleiter, dann Ministerialbeamter am Hessischen Kultusministerium und schließlich Leiter des staatlichen Schulamts für den Landkreis Gießen und den Vogelsbergkreis. Das macht er beruflich, nebenberuflich oder nebenamtlich. Ist er Kirchenmusiker an der Michaeliskirche in Gießen-Wieseck. Mhm. Er malt übrigens auch Repliken, alter Meister und Porträts. Er hat auf Lehramt studiert, Musik, evangelische Religion und Deutsch und auch noch Kirchenmusik in Gießen. Schon mit 14 Jahren hat er als Organist an der Pfarrkirche in Heckholzhausen gewirkt. Mhm. Und ja, nebenamtlicher Organist ist er seit 1983, also Organist an dieser Michaeliskirche in Gießen-Wieseck. Er hat mehrere Lieder und Kanons komponiert. Kanons, ist das der Plural von Kanon?
Alles okay. Okay. Mhm.
Choralvorspiele, Chorliteratur, eine Johannespassion, auch ein Magnificat, Kantaten, Motetten,
größere Werke.
Mhm. Antiphone. Ja, und er hat auch Kompositionen bearbeitet. Schauen wir mal auf die Melodie des Liedes.
Zur Melodie vielleicht nochmal gleich allgemein was zum Kanon. Es ist ja der Refrain des Liedes ist ja ein Kanon. Im Gesangbuch finden sich, glaube ich, so um die 33 Kanons und dann noch 37 mehrstimmige Gesänge. Also das ist nicht viel, wenn man jetzt den Stammteil mit 535 Liedern sieht. Im EGE-Heft, in dem neuen Ergänzungsheft, sind von den 32 Liedern sind also 9 mehrstimmig aufgenommen. Das ist doch ein erheblicher Anteil, das ist fast ein Drittel.
Ja.
Vielleicht ist das so ein kleiner Trend, dass wir das auch jetzt gerade mögen, lieben, gerne anwenden in unseren Gemeinden, dass es eine mehrstimmige Fassung gibt. Man muss die ja nicht nehmen, aber die ist unterlegt und ich könnte sie dann mit dem Chor oder mit anderen Gruppen oder Leuten, die fit sind da und gerne ihre Tenorstimme singen, im Gottesdienst musizieren. Die Druckfassung des Liedes übrigens, das Lobe den Herrn, das gab es schon in anderen landeskirchlichen Ausgaben, aber eben oft einstimmig. Im EGE-Heft jetzt ist es durchgängig Strophe wie Refrain vierstimmig ausgesetzt. Und da bin ich gleich bei dem Layout des Heftes. Es ist leider ein bisschen ungünstig, wenn man ein Lied singt und man muss in dem Lied immer blättern. Wenn der Refrain vorbei ist, musst du hier umblättern, um zur Strophe zu kommen und dann musst du wieder zurückblättern. Das heißt also, zwischen den vier Strophen musst du ja zigmal hin und her blättern. Das ist sehr ungünstig layoutmäßig gesetzt. Das ist eigentlich nicht gut.
Ja, es ist ja sowieso wahrscheinlich nur eine Art Provisorium, bis das neue Gesangbuch dann erschienen ist.
Also das muss irgendwie noch ein bisschen besser beim neuen Gesangbuch vorkommen. Wenn ich jetzt das Lied, so wie ich es ausgesetzt habe, im EGE-Heft sehe und der Refrain da vierstimmig erklingt und wenn ich den dann noch im Kanon singen kann, sind ja 8 Stimmen, die gleichzeitig klingen. Das ist schon auch viel Klang. Es ist schon ein sehr schönes Erlebnis, wenn das funktioniert. Die Melodie schwingt in einem bewegten 6/8-Takt. Ich erinnere mal an so Lieder, die in 3er-Takten stehen aus dem Gesangbuch, die so ähnlich schwingen. In dir ist Freude. Und dieses Schwingen, das hat immer Bewegung in sich. Ich finde es schwierig, wenn diese kleinen Betonungsbögen zu kleintaktig werden. Leider wird es oft so gespielt, dass der Organist dann spielt, lobe den Herrn meine Seele und seinen heiligen Namen. Eigentlich gehen die Bögen doch dahin, lobe den Herrn meine Seele und seinen heiligen Namen. Und da werden die weiter größer und da ist das nicht so abgehackt, also so kleinteilig. Dann schwingt das auch wirklich locker und leicht. Die Betonung liegt auf dem Höhepunkt Seele, Namen, Gutes getan hat, Seele vergiss es nicht, Amen. Und dann habe ich so eine schwer leichte Entspannung. Ja, das Lied schwingt harmonisch in Dur, Refrain. Und in einem Mollteil in den Strophen, die diese Mollakkorde, die Melodie moduliert dann am Ende und bleibt auf der Dominante, so sagt man, also auf dem letzten Akkord stehen, der unbedingt will, dass sich das wieder zum Grundton auflöst. Deshalb die Strophe, du kannst doch nicht enden. Ne? Man will jetzt noch den Refrain, der muss unbedingt drankommen. Vielleicht noch was zu den Akkordbezeichnungen. Das ist ja auch so im EGE-Heft übernommen, im Bayerischen Gesangbuch und Thüringischen Ausgabe. Die sind unterschiedlich. Also im Singt von Hoffnung ist ja dieses Lied auch drin, da stehen teilweise andere Akkorde drüber. Diese Akkorde werden ja oft so als Gitarrengriffe verkürzt bezeichnet. das sind nicht unbedingt Gitarrengriffe. Also ich kann immer auch anders harmonisch begleiten. Diese kleinen Zahlen daneben bei, die zeigen genau, wo ist der Basston oder was für ein Zusatzton ist noch zu dem Akkord drin, der den so ein bisschen färbt, verfremdet. Das sind also nur Leitangaben, die sind nicht verpflichtend. Ja. Sie helfen aber übrigens nicht nur dem Gitarristen, sondern auch dem, der diese Melodie nimmt und darüber improvisiert oder die aussetzt, sagt man. Also sich in dem Moment, wenn das Lied gesungen werden, überlegt, was für Harmonien lege ich drunter, die führen den ein bisschen. Also es sind Akkordbezeichnungen und nicht nur Gitarrengriffe.
Vielleicht so viel zur Melodie?
Zur Melodie jetzt eigentlich habe ich nichts weiter dann anzumerken.
Alles gesagt,
ja. Text ist vielleicht jetzt nochmal interessant,
weil ja. Wir haben gern.
Also Psalmquelle.
Genau, der Text basiert auf Psalm 103. Das ist einer der sogenannten David-Psalmen, also der Psalm, die David zugeschrieben werden. In der Lutherbibel hatte die Überschrift das Hohelied der Barmherzigkeit Gottes.
Mhm.
Ja, und ich sage vielleicht mal Vers 1 und 2 dieses Psalms lautet in der Lutherbibel von 2017: Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und das ist sehr, sehr nah dran an dem Text von Norbert Kissel, beziehungsweise Norbert Kissel ist nah dran am Text von Psalm 103. Ne? Lobe den Herrn, meine Seele, und seinen heiligen Namen. Was er dir Gutes getan hat, Seele, vergiss es nicht.
Ja.
Amen. Also die Unterschiede sind gering, und das hält sich auch der Bezug zum 103. Psalm in den ersten beiden Strophen durch. Also Strophe 1 ist ja, da geht es um die Vergebung der Sünden und die Heilung der Krankheiten. Ne? Und Psalm 103 in Vers 3 heißt es, der dir alle deine Sünde vergibt und heilet alle deine
Gebrechen. Okay, Krankheiten.
Ja. Strophe 2, magst du mal vorlesen aus des
Liedes? Der dich im Leiden getröstet hat und deinen Mund wieder fröhlich macht.
Ja, und zumindest im Psalm, also im Vers 5 von Psalm 103 gibt es auch diese Formulierung, der deinen Mund fröhlich macht. Also da hat sich Norbert Kissel sehr nah
eng an den,
genau, an den Text gehalten. In Strophe 3 löst er sich dann ein bisschen.
Der mich vom Tode errettet hat, der mich behütet bei Tag und Nacht. Auch schön, wie kurz er das hinkriegt hat. Ne?
Das kommt jetzt aber im Psalm 103 nicht vor. Natürlich aber in anderen Psalmen, ja, dass Gott vom Menschen vom Tod errettet und sie Tag ein, Tag aus behütet. Psalm 130, der trägt ja schon in der Luther-Übersetzung sogar die Überschrift Dank für Rettung aus Todesnot. Da heißt es, Herr, du hast meine Seele geführt aus dem Reich des Todes. Du hast mich aufleben lassen unter denen, die in die Grube fuhren. Natürlich ist auch vorstellbar, dass Norbert Kissel hier sich gar nicht an weitere Psalmverse von anderen Psalmen anlehnt, sondern auch die christliche verstandene Auferstehung der Toten vor Augen hat. Ja. Auch das könnte sein. Strophe 4.
Der Erd und Himmel zusammenhält, unter sein göttliches Jawort stellt.
Da habe ich jetzt keine unmittelbare biblische Quelle gefunden, ist aber ein interessantes Bild, finde ich, so, ne? Vom religiösen Gehalt her. Was heißt denn das? Dass Erde und Himmel zusammengehalten werden, könnte man vielleicht schöpfungstheologisch deuten. Oder in dem Sinn, dass Gott die menschliche und die göttliche Sphäre zusammenhält. Vielleicht ist es sogar christologisch gemeint, ne? Dass in Jesus Christus, das Göttliche und das Menschliche. Und jetzt wird es schon schwierig zu sagen, ja, die alte Kirche hat gesagt, zwei Naturen. Jesus Christus hat zwei Naturen, die unvermischt, unveränderlich, ungetrennt, unteilbar in ihm erkannt werden. Das ist aber so eine metaphysische Begrifflichkeit, die uns heute fremd ist. Luther redet im Großen Katechismus einmal davon, dass Christus der Spiegel des väterlichen Herzens ist. Das finde ich eigentlich schön, um sozusagen auszudrücken, wie das Göttliche und das Menschliche vielleicht sich in dieser Person vereinen. Ja, das war jetzt aber nur ein kleiner Exkurs. Ich wollte einfach sagen, vielleicht ist der Erd und Himmel zusammenhält, hat das vielleicht auch so eine christologische Dimension, diese Aussage.
Und nochmal zum Refrain, den will ich preisen mit Psalmen und Weisen, das kommt mir irgendwie auch sehr bekannt vor.
Kommt mir auch sehr biblisch vor. Kolosser 3, Vers 16, da ist von die Rede, dass wir mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern Gott dankbar in unseren Herzen singen sollen. Es ist auch so ein biblischer Sprachgebrauch, den er hier aufgreift. Ne?
Ja. Ja, das Lied steht ja an diesem Sonntag, welche Beziehung hat es denn zum Proprium? Also der 103. Psalm ist, glaube ich, da ist doch der zweite Vers der Wochenspruch.
Genau,
ne?
Das ist richtig. Also, und das ist auch das Thema des Sonntags, Dankbarkeit als eine Art, als eine Grundhaltung unseres christlichen Lebens kommt zum Beispiel auch im Evangelium zur Geltung. Das ist ja die Geschichte von den 10 Leprakranken, die geheilt werden. Ne? Und dann nur einer, nachdem die Priester bestätigt haben, dass er gesund ist, nur einer kehrt nochmal um, geht zu Jesus, dankt ihm und lobt Gott. Ja, und der Psalm 103, der ist auch der Ursprung des Halleluja-Verses an diesem Sonntag. Allerdings der Vers 13. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Das spielt jetzt im Lied keine Rolle. Zeigt nochmal, dass der Psalm 103 sozusagen den großen, vielleicht man könnte sagen Resonanzraum, das klingt jetzt ein bisschen abgehoben, aber dieses des Sonntags so bildet. Übrigens im Perikopenbuch steht der Hinweis, dass der Sonntag wenig geprägt sei und man ihn deswegen auch gut durch das Proprium des Michaelistages ersetzen könnte. Das finde ich nur bei dem Sonntag. Ich finde, da ist die Prägung irgendwie viel deutlicher als an anderen Sonntagen, wo ich eigentlich nicht so richtig sagen kann, was das Thema ist. Fand ich eine lustige Anmerkung. Ja, gucken wir mal, wie wir das Lied dann einsetzen, ganz konkret im Gottesdienst.
Man muss sich ja gar nicht bemühen, das Lied wird ja ganz oft gewünscht und von daher.
Also man könnte ja schon den Psalm des Sonntags, es ist eigentlich ein anderer Psalm, nämlich Psalm 146, könnte man locker durch den 103. Psalm auswechseln und das heißt, dieses Lied gar nicht als Wochenlied singen, sondern als Psalmlied des Sonntags.
Na gut, das passiert oft am dritten Sonntag nach Trinitatis, da ist ja der 103. Psalm, der Wochenpsalm und dann wird das da oft schon gesungen. Aber da auch noch ein Tipp, nichts doppelt machen, nicht den Psalm lesen und dann das Lied singen lassen,
das ist keinen Sinn. Überhaupt, man muss, denke ich, aufpassen, das Lied zieht sich auch ganz schön hin, weil der Refrain so lang ist und dann noch die Strophen immer, also das geht mir oft, bei Liedern so, die so einen langen Refrain haben, dass ich dann denke,
Ja, gibt es manchmal den Trick, dass man zwei Strophen hintereinander singt und dann hast du wieder einen Refrain, es bietet sich aber hier wirklich nicht an, weil dieser Dominantschluss der Strophe, der drängt dann wieder zu dem F-Dur und da will man nicht wieder mit dem der Strophe beginnen. Das habe ich aber schon erlebt, das war ein bisschen holprig.
Aber man kann den Refrain verkürzen, ne? Indem man den als Kanon singt, also oder indem man den ersten Teil und den zweiten Teil des Refrains gleichzeitig singt und gar nicht den ganzen Refrain aussingt sozusagen.
Ja, gut. Aber das nimmt doch ein bisschen so diesem, wie soll ich das sagen, so ein Zeitmaß, das Zeitverhältnis zwischen Refrain und Strophe wird ein bisschen durcheinander gebracht.
Also du würdest das gar nicht empfehlen.
Nee, also dann würde ich lieber sagen, zwei Strophen auswählen oder es gibt viele Anwendungsmöglichkeiten. Ich kann das Lied auch übrigens beim Abendmahl singen. Ich könnte jetzt den Refrain singen und könnte den Psalm lesen lassen, während die Strophen instrumental nur unter dem Psalm als Musik gelegt werden.
Ja.
Also ich finde es auch sehr, sehr gut mit Kindern geeignet. Das ist ja logisch, weil der Text eingeht, weil die Stimmung, die variablen Möglichkeiten, wieder etwas einzubinden im Gebetsteil oder im Dankgebet.
Ja, es ist so auch ein bisschen so ein Reißer wie so Laudato Si, dass irgendwie, der kommt eben Stimmung auf bei dem Lied.
Hier in Leipzig in einer Osternacht, da wird das Lied dann zum Auszug gesungen aus der Osternacht und da hat ja jeder so eine Kerze. In der Osternacht wird das Osterlicht entzündet und dann haben alle diese Osterkerzen in der Hand. Und da es ja noch dunkel ist in der Kirche, gehen die so den Mittelgang raus und das macht solche schönen Schleifen und da siehst du dann so eine Lichterkette und da wird gesungen, lobe den Herrn endlos. Auf dem Platz werden noch die Strophen gesungen und dann geht man mit diesem Psalm in den Ostertag. Das ist auch sehr schön. Also das passt auch zur Atmosphäre. Das
kann ich mir gut vorstellen.
Ja.
Hast du noch irgendwie Tipps für Sätze und Bearbeitung des Liedes?
Also nach wie vor der Tipp, bitte nachschauen auf unserer Website www.kirchenmusik-sachsen.de. Dort haben wir Begleitsätze und Chorsätze aufgeschrieben. Allerdings muss ich sagen, bei dem ist ja schon alles da. Wenn ich einen vierstimmigen Chorsatz habe, wie jetzt in dem EGE-Heft, dann kann ich den genauso vierstimmig auch an der Orgel spielen. Aber es gibt natürlich auch andere Möglichkeiten. Ja, das war's. Dankeschön, dass Sie uns zugehört haben und danke, Katrin. Bis zum nächsten Mal.